Vielen Dank, Thomas, für diese wunderbare Einleitung. Ich habe auch eine Präsentation mitgebracht. Wir müssen einmal jetzt so ein bisschen... Oh, es funktioniert, wunderbar. Klasse. Ich kann also hier oben weiterdrücken. Ich hatte gestern die große Freude, eine deutsch-angolische, also afrikanische Hochzeit zu begleiten. Und der Moderator hat alle begrüßt, indem er gesagt hat, es ist Gnade und Barmherzigkeit, dass ihr heute hier seid. Es ist Gnade und Barmherzigkeit, dass ihr da seid, weil täglich sterben so viele Menschen, aber ihr seid noch da. Und ich fand, ja, da ist was dran. Es ist Gnade, dass wir jetzt hier sind. Und ich finde das einfach total gut. Und ich wollte euch mit den Worten einfach auch mal begrüßen heute. Wir sind jetzt so bei der zweiten Predigt angekommen, unserer Predigtreihe, die gnadenlose Vernichtung von Hass und Hektik. Ganz so haben wir es dann nicht übersetzt. Wir haben versucht, einen Titel zu finden, der nicht ganz so aggressiv ist. Von Hast und Rast. Kampf der Unruhe hätte man es vielleicht auch nennen können. Aber ihr versteht, worum es geht. Wir beschäftigen uns damit, dass zwei Buchautoren eigentlich gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, Bücher zu schreiben gegen die Unruhe, gegen die Hektik. Und beide sind irgendwie mit den Gedanken da reingegangen, dass sie gesagt haben, was ist eigentlich das, was bei uns in der westlichen Welt der Begegnung mit Jesus am meisten im Weg steht. Also was ist das, was am allermeisten zwischen mir und Jesus steht? Und die beiden haben mit ihr, also es sind relativ junge Autoren, beide in Megachurches unterwegs, also die haben Hektik zum Frühstück gegessen. Und die haben nochmal ältere Mentoren, namens zum Beispiel John Ortberg, den kennen vielleicht manche. Und die haben gefragt, was steht denn eigentlich zwischen uns? Und die haben gesagt, ja, es ist Hast und Hektik. Du musst alles dafür geben, Eile, Hektik und dieses Hamsterrad aus deinem Leben zu verbannen. Und Judith hat uns letzte Woche schon in dieses Thema mit hineingenommen, hat uns gezeigt, was ist denn eigentlich auch die Gefahr an der Hektik? Was hat das alles für Auswirkungen eigentlich auf unser Leben? So die Momente, wo wir schlecht mit uns oder anderen umgehen, das sind häufig die, wo wir in Eile sind. Zum Beispiel beim Autopacken für den Urlaub. Und was da alles so mit einhergeht, mit Hast und Eile. Und dass es darum geht, Hast und Eile wirklich aktiv den Kampf anzusagen und dagegen zu wirken. Und das nicht, indem man sich noch mehr Hast und Hektik macht, sondern indem man eine neue Lebensregel, Lebenskultur einübt, wo es darum geht, dass wir in Jesus bleiben, wie die Reben am Weinstock, also wie die Frucht am Baum. Und das ist einfach, das ist was ganz Natürliches. Das ist etwas, was sozusagen Gott schenkt, was von selbst passiert. Und deswegen werden wir jetzt in den folgenden Predigten und heute auch über Übungen und Themen sprechen, die uns dabei helfen sollen, diese Lebenskultur einzuüben, aktiv gegen Unruhe und Eile in unserem Alltag anzugehen. Und ich habe mir in der Vorbereitung auf die Predigt so gedacht, Moment mal, also wir wollen, dass wir weniger Hast haben, weniger Eile, weniger Hektik, vielleicht weniger Termine in unserem Kalender stehen, weniger To-Dos auf unseren Listen. Und wir machen das, indem wir uns neue Aufgaben geben. Macht das Sinn? Weil es scheint ja erstmal dem entgegenzustehen. Es scheint ja erstmal paradox zu sein. Ist das jetzt nicht nur die neue, nächste Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, um die es geht? Und dafür habe ich mal zwei Bilder oder zwei Bilderpaare mitgebracht. Immer ein etwas schwieriges Bild und ein Gegenbild dazu. Und das erste Bild, so, heute geht es ums Thema nur mal langsam übrigens. Das war viel zu weit. Vielleicht geht es doch nicht. So, erstes Bild. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gedacht, Nachfolge fühlt sich manchmal für mich an wie so ein Marathonläufer, wie so ein Marathonlauf. Vor allen Dingen für Menschen, die schon sehr lange Christen sind, sage ich mal so, ist das so, dass man das Gefühl hat, man will von einem geistlichen Erlebnis zum nächsten geistlichen Erlebnis rennen. Und dann kommt man an die 10-Kilometer-Marke und hat so ein gutes Gespräch mit einem Geschwister im Glauben und ist ganz erfüllt vom Geist. Und dann flacht das wieder so ab und dann rennt man weiter bis zur 20-Kilometer-Marke und hat so einen guten Lobpreisabend und spürt den Geist so und das ist so gut. Und dann flacht diese Erfahrung wieder ab und man rennt weiter und weiter. Nur, dass man an der 40-Kilometer-Marke nicht, Marathon ist 40 Kilometer, ne? Nicht, ne? Egal. Also, nur, dass man am Ziel nicht aufhört, sondern immer weiter rennt. Man rennt immer weiter. Und ganz ehrlich, das ist für mich ein hektisches Bild von Nachfolge. Das finde ich total schwierig. Wenn so Jesus nachfolgen wäre, dann habe ich da keine Lust drauf. Dann finde ich das wirklich absolut anstrengend. Und vor allen Dingen kann es einfach passieren, dass wir vor Jesus weglaufen. So, der hat vielleicht angehalten und beschäftigt mich irgendjemand und du bist am Wegrennen zum nächsten Erlebnis eigentlich gerade. Wenn wir aber auf Jesus Leben gucken und wie der unterwegs war, dann muss man sagen, also der hatte sowieso kein Auto, keinen Privatjet, der hatte kein Smartphone, der war zu Fuß meistens unterwegs. Jesus Geschichten in der Bibel, die leben von Unterbrechungen. Die leben von Störungen. Die leben davon, dass er offenen Auges durch seine Umwelt geht und für Menschen da ist. Also für Menschen ansprechbar ist. Dass Menschen auf ihn zukommen, ihn unterbrechen in dem, was er tut und ihm eine ganz komische Frage stellen. Aber er nimmt sich dann die Zeit. Und wenn Jesus jetzt hektisch unterwegs wäre und von einem Punkt zum nächsten eilen muss und dann seinen Jüngern sagt, sorry, wir können die 5000 nicht speisen, wir müssen jetzt nach Jerusalem, los geht's, dann wäre da ganz schön viel nicht passiert. Und ich finde, es gibt ein viel schöneres Bild von Nachfolge. Und zwar das des Sitzens. Dass wir einfach mal stehen bleiben, uns verlangsamen, dass wir anhalten, sitzen und wahrnehmen, was ist eigentlich so um uns herum. Und wir nehmen wahr, Mensch, da ist eine Menge an Schöpfung, da sind Pflanzen, da ist die Sonne, da ist das gute Wetter, da sind Vögel. Und zur Schöpfung gehören auch unsere Mitmenschen, die auch noch da sind. Und wenn wir uns mal die Zeit nehmen, da einfach nur zu sein und zu sitzen und wahrzunehmen, was ist das denn eigentlich alles? Dann merken wir vielleicht, dass in der Schöpfung Jesus eigentlich bereits drinsteckt. Ich sehe ihn doch schon da draußen in den Bäumen. Und in den Tieren und im Sonnenaufgang und im Sonnenuntergang. Er ist ja eigentlich schon die ganze Zeit da. Wir merken auch, hey, Jesus ist auch in meinem Gegenüber. Da kann ich ihn ja auch finden. Zum Beispiel in dem guten Wort, das wir einander zusprechen. In einer guten Freundschaft, in die man pflegen darf. Und wenn wir mal anhalten und nicht einfach von einem Punkt zum nächsten rennen, dann merken wir vielleicht auch, dass Jesus eigentlich auch die ganze Zeit schon in unserem Herzen ist. Dass der Heilige Geist einfach permanent da ist und mit uns sprechen möchte. Und das zeichnet das Bild davon, Jesus ist eigentlich immer schon im Hier und Jetzt. Nur ich muss auch da ankommen, damit ich ihn da finde. Und darum geht's. Es geht eben darum, diesen Dauerlauf zu beenden und mal anzukommen bei Jesus. Zweites Bilderpaar, das ich euch mitgebracht habe. Wir sagen ja die ganze Zeit, und wir haben auch drüber gelacht, weil es wahrscheinlich so ist, dass wir total viel Hektik haben. Und wenn wir so viel Hektik haben, ist das dann wirklich deswegen, weil unser Terminkalender so voll ist, weil wir so viel machen müssen, weil wir so ein volles Leben haben? Und ich meine, klar, das Leben aufrechtzuerhalten alleine, das braucht auch schon einige Sachen. Also man muss arbeiten, einkaufen, Haushalt machen, Care-Arbeit leisten, Amtsgänge erledigen. Aber ich sag mal, bei den allermeisten normalen Leben bleibt dann immer noch Zeit übrig. Es gibt natürlich auch die Leben, die haben wirklich keine Zeit übrig. Und Gott möge euch segnen und Kraft geben. Aber das ist die Ausnahme. Und ich sag, im Normalfall bleibt ja eigentlich Zeit übrig. Wo kommt es dann her, dass wir so gehetzt sind und in Hektik sind? Vielleicht eben gar nicht davon, dass wir von einem zum nächsten rennen wollen, sondern vielleicht laufen wir nicht auf das nächste zu, sondern laufen eigentlich vor den Dingen weg, sind auf der Flucht. Also wir verfolgen gar keine Ziele, sondern rennen vor den Dingen weg, die auf uns warten, wenn wir langsam werden. Es gibt ein bekanntes YouTube-Format, Seven vs. Wild. Wild, das ist so, ganz verschiedene Menschen aus Deutschland werden in der Wildnis ausgesetzt und müssen ganz alleine 7 Tage mit 7 Gegenständen überleben und filmen sich dabei. Man kann das dann gucken, ist sehr unterhaltsam. Erste und zweite Staffel, die Menschen sind alleine unterwegs. Und man merkt, wie jeder einzelne von denen massive Probleme damit hat, alleine mit sich zu sein. Und viele berichten, ey, das ist so krass, mal alleine zu sein, mal ohne Smartphone zu sein. Was für Gedanken einem dann kommen, das ist so heftig. Und die wollen am liebsten deswegen wieder zurück in die Zivilisation. Es ist gar nicht mal die Wildnis, die ihnen besonders zusetzt, sondern das Alleine sein. Also vielleicht rennen wir gar nicht auf das Nächste zu, sondern rennen vor den Dingen weg, die auf uns warten, wenn es um uns herum still wird. Fragen, die uns kommen. Wer bin ich eigentlich? Wie geht's mir in meinem Leben eigentlich zurzeit? Und das, was ich da neulich gemacht habe, war das eigentlich gut und richtig? Oder habe ich da auch so ziemlich verkackt? Und würde das dann heißen, dass ich ein schlechter Mensch bin? Also, das sind so Fragen, die, glaube ich, Menschen kommen. Oder Gefühle, die man noch nicht gefühlt hat, die sich aufgestaut haben. Trauer, Wut, Enttäuschung, Hass, Neid. All die Sachen, die man eigentlich verdrängt, weil sie unangenehm sind, vor denen laufen wir vielleicht einfach weg. Und vielleicht ist unser Leben gerade deswegen hektisch. Und das Gegenbild dazu, wofür wir ja werben wollen, auch mit dieser Predigtreihe, das sieht ganz anders aus. Da sind wir wieder im Sitzen. Da halten wir mal an. Aber diesmal sitzt Jesus mit dabei. Und anstatt vor den Dingen wegzulaufen, die da sind, reden wir mit Jesus darüber. Erzählen ihnen von diesen Monstern, die auf uns da warten, wenn es leise wird in unserem Leben, wenn wir alleine sind. Und in dieser Gelegenheit, wenn man mal da sitzt, kann es eben auch sein, dass Jesus da mal ein heilendes Wort reinspricht in dein Leben. Dass er sagt, hey, diese Gefühle, die du hast, die sind alle menschlich. Die darfst du fühlen, die darfst du, indem du sie fühlst, dann auch wieder ziehen lassen. Aber wenn du sie nicht fühlst, dann werden sie über dich herrschen. Und diese Fragen, die du da hast, bist du eigentlich ein guter Mensch? Dafür hat Jesus eine Antwort für dich. Denn er hat dich gut geschaffen von Anfang an. Und was auch immer dir diese Lüge eingeredet hat, dass du kein guter Mensch seist, die kann Jesus korrigieren. Jesus weiß aber auch, wenn du dich falsch verhalten hast. Also kann ja sein, dass man mal was verhaut oder jemanden verletzt. Dann geht es um Wiedergutmachung. Es geht ja auch nicht nur darum zu wissen, dass man gut ist, egal was man tut. Aber einfach dieses Sitzen mit Jesus. Und sich selbst mal damit konfrontieren, was da auf mich wartet, wenn alles um mich herum still wird. Ich glaube, das tut gut. Ich glaube, das ist etwas, wo wir Jesus eben in unserem Alltag finden. Wir sind nicht nur gehetzt, weil wir so viele Termine haben, sondern auch, weil wir davonrennen vor dem, was in Ruhe auf uns wartet. Und auch wenn es darum geht, dass wir eben so einen guten Umgang mit unserer Seele haben wollen, dann geht es eben darum einzuüben, still zu sein, zu sehen, zu hören, wie geht's mir eigentlich, was ist da eigentlich? Und Jesus in dem Moment zu finden, in dem wir da sind. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass Werbung, Bildschirme, Menschen, alles Mögliche in dieser Gesellschaft um deine Aufmerksamkeit kämpft. Wir alle haben einen Herzschrittmacher eines hektischen Lebens, meistens in unseren Taschen. Alles kämpft um deine Aufmerksamkeit. Und das heißt einfach, wir müssen lernen, uns aktiv zu verteidigen. Wenn alles um uns kämpft, müssen wir uns verteidigen. Und diese erste Übung, um die es heute geht, heißt nun mal langsam. Es geht darum, langsam zu werden. Und ich habe einen spannenden Bibeltext dazu gefunden. Es ist eher so ein Nicht-Vers, den man schnell überliest. Markus 6, 31. Und Jesus sprach zu ihnen, seinen Jüngern, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Schöner Vers. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz nachdem er sie ausgesendet hat auf die erste Missionsreise der Jünger. Also Jesus hat seine Jünger ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Er hat gesagt, nehmt bestimmtes Zeug mit und geht in die Dörfer und predigt das Evangelium und tut meine Wunder und heilt Menschen. Also das Krasseste, was man eigentlich so in der Nachfolge Jesus erleben kann. Und die Jünger sind rausgegangen und sie haben garantiert die wildesten Dinge erlebt. Und jetzt kommen sie hier zurück zu ihrem Herrn und Meister und ich kann mir so richtig vorstellen, ey, die brennen wahrscheinlich, die wollen alles Jesus erzählen, was sie erlebt haben. Die wollen fragen, ey, das war so krass und den einen konnte ich nicht heilen und und dann habe ich hier gepredigt und die haben mich total fertig gemacht dafür und ich musste aus dem Dorf rausrennen und Jesus sagt, Moment, will ich gar nicht hören, geh, und zwar alleine, an einen fremden Ort, an einen Ort, der weit weg ist und sei still. Das muss denen ganz schön schwer gefallen sein, glaube ich. Also mir wäre das unheimlich schwer gefallen. Die brennen ja förmlich von ihren Erfahrungen. Die wollen das alles erzählen. Die wollen sich mit den anderen Jüngern austauschen und Jesus sagt, nee. Kurz danach findet die Speisung der 5000 statt, also auch eine der krassesten und wahrscheinlich auch anstrengendsten Erfahrungen, die die Jünger dann gemacht haben. Und Jesus ahnt schon, geh erstmal alleine und ruh dich aus. Und lass erstmal sacken, was da alles mit dir passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass den Jüngern das richtig schwer gefallen ist. Aber Jesus nimmt den Jüngern das Tempo raus. Und er sagt, ey, es liegt noch so viel vor euch und das schafft ihr nicht, wenn ihr in dem Tempo jetzt da reinrasselt. Und ihr geht jetzt allein und nehmt euch Ruhe. Ein Moment der Einsamkeit und Stille, eine Oase in einem hektischen Leben. Und wenn Jesus das seinen Jüngern nach diesem krassen Ereignis sagt, wie viel mehr sagt er das dann zu uns in unserem Alltag? Und bei all den Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, die von uns etwas wollen. Und darum geht es eben für uns heute auch bei diesem Thema. Tempo rausnehmen, mal langsam machen. Und dass die Jünger hier Pause machen müssen, das hat auch mit Verzicht zu tun. Die Jünger, sie verzichten ja auf den regen Austausch mit ihren Kollegen. Sie verzichten auf die Aufregung des neuen Abenteuers, das dann direkt im Anschluss wartet. Sie verzichten auch darauf, sich mit Jesus über das Erlebte auszutauschen oder von ihm vielleicht erstmal Lob oder Fürsorge zu bekommen. Sie verzichten auch darauf, ihre Zeit möglichst aktionseffizient zu benutzen. Also es geht ja nicht darum, das meiste aus der wenigen Zeit rauszuholen, die man hat. Viel Verzicht. Und ich merke, das fordert mich aber auch heraus, auch gerade heutzutage. Und man merkt es auch bei Klimafragen generell, wir Menschen, wir haben es echt nicht leicht mit Verzichten oder Zurücktreten hinter dem, was wir jetzt an Standard gewöhnt sind. Verzicht ist schwierig. Und das Spannende ist, gerade bei diesem Verzicht, also Verzichten auf Eile, Hektik und schnelles Leben, das ist richtig teuer. Das muss man sich erstmal leisten. Denn sobald ich in dieser Gesellschaft etwas bewusst langsam angehen möchte, hat man doch eigentlich das Gefühl, dass man sich vor den anderen rechtfertigen muss. Wenn man aus dem Hamsterrad aussteigen möchte, sind alle anderen, die im Hamsterrad noch drin sind und sagen, hey, komm rein, ist so toll hier drin. Oder du kannst ja nicht raus, weil wir sind noch hier. Dabei ist es eigentlich unsere freie Entscheidung, rauszugehen. Das merkt man zum Beispiel, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht und ich will keine Vorurteile schüren, aber ich sag mal, eine ältere Person an der Kasse steht, die dann sagt, oh, ich hab's passend. Und 30 Sekunden lang im Portemonnaie die Münzen raussammelt, eben passend. Es sind nur 30 Sekunden. Nur 30 Sekunden, aber ich glaube, die 6 Leute, die hinter dem Menschen stehen, sind kurz davor, Anzeige zu erstatten. Einen langsamen und ruhigen Lebensstil muss man sich also richtig erkämpfen. Den muss man sich leisten können. Aber ich sag's mal anders, wir leben in einer der reichsten Gesellschaften der ganzen Welt. Und das eine, das wir uns nicht leisten können, ist Zeit? Das scheint mir irgendwie falsch zu sein. Also leisten wir uns die Zeit. Erkaufen wir uns ein ruhiges Leben? Erkaufen wir uns diese Momente der Stille? Kämpfen wir gegen diesen Kampf um unsere Aufmerksamkeit, den die Gesellschaft pflegt? Denn ich denke, dass wir dadurch auch zum Zeugnis in dieser Gesellschaft werden können. Menschen, die die Ruhe und den Frieden Gottes in dieser hektischen Welt ausstrahlen. Menschen, die angekommen sind. Ich glaube, die können wirklich wie eine Ruheinsel werden für alle anderen, die vom Wort her, sagen wir es, armselig, also mit einer hungernden und weinenden Seele durch diese Welt gehen, weil die Hektik sie dazu treibt, sich nicht um ihre Seele zu kümmern. Und dieser Verzicht, den es braucht, der hat auch was Gutes. Aber dazu am Ende. Wir haben jetzt ganz konkrete Vorschläge für euch. Es gibt in dieser Predigtreihe keine Challenges, die euch herausfordern, sondern jedes Mal praktische Vorschläge, wie man die Übungen umsetzen kann. Ich habe heute ein paar Beispiele, wie wir gezielt langsam leben können. Wie wir diese, gibt es das Wort Langsamkeit? Gibt es, glaube ich, nicht. Wie wir Langsamkeit einüben können. Erster Vorschlag. Revolutionär. Wer es eh nicht schon macht. Hände hoch. Nein, Spaß. Tempolimit fahren. Mich fordert das heraus. Wirklich sich mal die Zeit zu lassen, in einer 30-Zone 30 zu fahren. Das zwingt einen förmlich zu körperlichen Opfern. Weil ich merke, wie nervös meine Hände werden und mein Fuß, wenn ich das mache. Aber es hilft mir ganz aktiv, gegen diese Hektik anzukämpfen. Wenn ich mich selbst dazu bringe, es hilft mir einzuüben, loszulassen, immer auf der Überholspur zu leben, zu verzichten. Noch ein Autobeispiel. Auf der Autobahn rechts fahren. Fahr doch einfach mal hinter dem Twingo, der mit 95 rechts hinter dem LKW fährt. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber mir fällt das eh immer mehr auf, dass die linke Spur immer wesentlich voller inzwischen ist als die rechte Spur. Also es ist eigentlich ziemlich häufig so, dass links eine kilometerlange Autoschlange ist, während rechts kilometerlang frei ist bis zum nächsten LKW. Und ich sag euch, wenn ich dann links in der Schlange stand und gewartet habe, diesen LKW zu überholen, manchmal bin ich dann schon nach rechts rausgefahren und die Freiheit, die da wartete und die Ruhe, die da wartet, das ist unglaublich. Das tat richtig gut. Und mal ganz ehrlich, schneller fahren auf der Autobahn hat auch prozentual nur einen sehr geringen Anteil daran, auch schneller anzukommen am Ziel. Also leisten wir uns das vielleicht einfach, die Ruhe mal auf der rechten Spur zu fahren. Ich habe einmal gedrückt. Genau, hektischer Pointer. Noch ein Autobeispiel, an Stoppschildern wirklich anhalten. Ich merke, dass ich viele Verkehrssünden bekenne gerade. Aber auch das, einfach wirklich mal anhalten am Stoppschild. Den Moment benutzen, um alles bewusst wahrzunehmen. Kurz in sich reinhören. Das Auto und Autofahrten sind ein super Ort für Gebet. Man verbringt ganz viel Zeit mit sich selbst oder anderen. Warum nicht diese Zeit auch mit Jesus verbringen? Und vor allen Dingen in Ruhe und nicht in Hektik. Die Entscheidung liegt bei uns. Jetzt kommen wir weg von den Autobeispielen. Früher zu einem Termin kommen. Das machen Deutsche generell eher auch schon mal so. Aber jetzt kommt der Zusatz, und zwar ohne Smartphone. Also früher zum Termin kommen und einfach mal blöd rumstehen. Einfach mal da sein und gucken, wer kommt denn hier eigentlich gerade alles an? Was ist das für ein Mensch? Ah, was hat der wohl heute erlebt? Oder wie geht's der wohl gerade? Vielleicht fragst du dann ja auch mal. Und auf einmal merkt man, wie sich unsere Umwelt wieder für uns aufschließt. Und man merkt, ich muss ja gar nicht die ganze Zeit mit meinem Smartphone beschäftigt sein. Andere Menschen können auch spannend sein. Im Supermarkt an die lange Kasse stellen. Ich schätze, viele haben so einen Effizienzgedanken und gucken immer schon im Voraus, wo komme ich am schnellsten durch die Kasse. Einfach mal das Gegenteil machen. Wo brauche ich wohl am längsten? Und sich diese Zeit leisten. Und dann kommt man so ins Nachdenken darüber, weil man hat ja eh keine Wahl, als da zu stehen. Und denkt sich, oh, was kauft die Person da ein? Und wie geht's wohl dem Menschen da vor mir? Und der Mensch hinter mir, wollte er mich nicht eh gerade eigentlich was fragen? Vielleicht unterhalte ich mich mal mit dem. Oder ich höre mal in mich hinein und benutze einfach diesen kleinen Moment an der Kasse dazu, zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Was hat mein bisheriger Tag eigentlich gemacht? Und vielleicht bespreche ich das mal mit Jesus. Smartphone zum Dumpphone umwandeln. Also ein schlaues Handy zu einem dummen Handy umwandeln. Es gibt so ein paar Funktionen in unseren Smartphones. Die kann man abschalten. Das ist super. Und man kann quasi selbst dafür sorgen, dass das Smartphone weniger suchtgefährdend ist. Man kann zum Beispiel die Farben ausstellen, in den Graumodus gehen. Das hat einen unglaublichen Effekt. Das merke ich allein daran, wie sehr ich zögere, das zu machen. Alles schwarz-weiß sehen. Es wird einfach weniger Dopamine ausgeschüttet. Man ist weniger in Gefahr, wieder dazu zu greifen. Noch ein Beispiel. Man kann diese kleinen roten Zahlen, die an den Nachrichten dran stehen, ausschalten. Super. Man bekommt gar nicht mehr mit, wer einem schreibt. Und dann kann man sich selbst aussuchen, dass man am Ende des Tages, vielleicht um 19 Uhr, 20 Uhr, einmal auf die Nachricht gucken möchte. Und schon ist man nicht mehr so getrieben von diesem Ding, dass wir 24/7 eigentlich mit uns rumtragen. Also unser Smartphone dümmer machen, bisschen die Funktionen einschränken. Kein Fernseher. Und wenn man Fernsehen guckt, vielleicht guckt man einen Film anstatt einer Serie. Vielleicht betrifft das eher die jungen Menschen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es ist kein Problem, 3 Stunden lang einen Serienmarathon zu machen. Aber 2,5 Stunden Film zu gucken, ist anstrengend. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Wir sind es nicht mehr gewohnt, lange Geschichten auszuhalten. Auch da geht es darum, dass wir uns selbst einüben können, langsam zu leben. Singletasking. Ja, hier geht es darum, mit einem Mythos aufzuräumen. Ihr kennt alle wahrscheinlich das Wort Multitasking, also dass man mehrere Aufgaben gleichzeitig machen kann. Unsere Computer können das, weil man mehrere Fenster gleichzeitig aufhaben kann. Aber es stellt sich heraus, Menschen können das überhaupt nicht. Multitasking bezeichnet also eigentlich nur die Fähigkeit, wie schnell ein Mensch seine volle Aufmerksamkeit von einem zum nächsten richten kann. Also bewusstes Singletasking. Mach eine Sache mit deinem ganzen Fokus. Lass dich nicht ablenken. Eine Sache mit deinem ganzen Fokus machen. Und gar nicht erst die anderen gleichzeitig machen wollen. Oder ganz einfach, langsamer gehen. Oh, auch das. Ganz ehrlich, ich merke bei all diesen Beispielen, das würde mir unglaublich schwer fallen. Ich merke bei all diesen Beispielen, ich verzichte auf so viel, was für mich völlig normal geworden ist. Diese Hektik ist für mich völlig normal geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir Zeit geraubt wird im Supermarkt an der Kasse. Also es kostet richtig etwas, das einzuüben, langsam zu leben. Das Spannende ist, wie im Auto, diese Nervosität, man merkt das. Und durch diesen Verzicht bekommt unser Glaube nochmal eine ganz neue Ebene. Weil ich würde sagen, so in Deutschland so, gerade auch in FEGs, wir leben einen sehr verkopften Glauben, vom Denken her. Also wenn wir den Glauben denken können, dann können wir ihn auch leben. Aber Glaube ist eben nicht nur vom Kopf, sondern auch vom Körper. Und gerade Verzicht, wenn wir merken, oh, das kostet uns was, oh, und ich werde nervös hier an der Kasse und ich muss irgendwie mein Verhalten jetzt anpassen, das bringt deinen Glauben auf eine richtig körperliche Ebene. Mit dem Verzicht glaubst du mit deinem Körper. Und das ist eine Ebene, die wir uns erobern können dadurch. Durch so einfache Übungen, wie sich an die lange Reihe in der Kasse zu stellen. Verzicht ist in dem Fall für unseren Glauben etwas Gutes. Denn darin kannst du Jesus spüren. Du merkst ja, du wirst dich nicht normal an die lange Kasse stellen. Aber weil du eben langsam leben willst, weil du dieses Wort aus der Bibel, das Jesus zu seinen Jüngern sagt, mach mal langsam, nimm dir jetzt mal Auszeit, mach mal ruhig, weil du das ernst nehmen willst, ist das ja mit deinem Glauben verbunden. Und in der Nervosität, in dem Kniewippen, in dem was auch immer, merkst du dann, ja, okay, das kostet mich was, aber es kostet mich was für meinen Glauben, für Jesus und weil das mir und meiner Seele gut tut. Und ich glaube, all das lohnt sich, um es Jesus und seinen Jüngern gleich zu tun und eben bei einem sitzenden Bild anzukommen. So dass es eben nicht mehr irgendwann nur um die Monster geht, die wir irgendwie mit uns rumtragen und vor denen wir weglaufen, sondern dass unser Leben immer mehr zu diesem Bild wird. Dass wir einfach ganz normal mit Jesus da sitzen, ihm Fragen stellen, er Antworten gibt, er uns Fragen stellt und wir nachdenken. Und dieses Bild, da habe ich Lust drauf. Und ich glaube, es lohnt sich, aktiv dafür zu kämpfen, dass wir nicht gehetzt durchs Leben gehen. Und wir feiern heute Abend mal. Und das bietet direkt eine wunderbare Gelegenheit dabei, langsam zu werden, zur Ruhe zu kommen. Denn es dauert, bis alle ein Brot haben. Es dauert, bis alle einen Kelch haben. Und wir laden euch heute ein, ganz bewusst diese Zeit zu genießen, langsam zu werden und mit Jesu Jüngern zusammenzukommen und vor Jesus Gemeinschaft zu haben. Amen.